im Sinn von einem Befehl, eine bindende Anweisung geben, bedeutet das. Er wird also richtig autoritär. Und um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, und ich weiß, es gibt auch unter uns mit Sicherheit oder überall auf der Welt und auch unter uns Christen Leute, die Probleme haben, wenn Autoritäten ihre Autorität in die Waagschale werfen. Aber manchmal ist das notwendig und hier war so eine Situation. Und Paulus tat das immer, wenn es galt, Gefahren von der Gemeinde abzuwenden. Vorher hat er noch gelobt und grundsätzlich blieb ja die Gemeinde in seinen Ordnungen. Es war ja im Großen und Ganzen alles in Ordnung, alles okay. Aber hier musste Paulus jetzt sagen, so lobe ich nicht. Die Gemeinde ist deutlich abgewichen vom richtigen Weg. Die Gemeinde kam zwar zusammen, zum wohl täglich, um ihren Gottesdienst zu halten, sodass nach außen hin zwar alles in Ordnung schien, aber der Schein kann ja manchmal trügen, oder? Sie taten das nach Paulus nicht zum Besseren, wie er schreibt, sondern zum Schlechteren. Damit will Paulus ausdrücken, die Versammlung, so geistlich, wie sie nach außen hin schienen, ja, dienten nicht zur Förderung der Einheit, sondern sie hatten sogar zerstörende Auswirkungen. Denn die Gemeinde wurde dadurch nicht gestärkt, sondern gespalten. Paulus hatte durch mündliche Nachrichten, deren Überbringer wir nicht kennen, erfahren, dass es in Korinth auch bei den Gemeindeversammlungen zur Spaltung kam. Der Bericht erschien ihm vielleicht etwas übertrieben, aber so ein Teil davon dachte er, da ist bestimmt einiges zutreffend. Und hier ging es um nichts Geringeres als die Einheit des Leibes Christi. Die stand auf dem Spiel. Und die Spaltung in Kapitel 11 hingen sicherlich auch mit den sozialen Unterschieden der Gemeindeglieder zusammen. Aber diese Unterschiede, die rechtfertigten die Spaltungstendenzen nicht, die da auftraten. Und in Vers 19 spricht Paulus von Parteiungen. Zur Parteiung musste es in Korinth kommen, schrieb er, damit sichtbar wird, wer treu, wer zuverlässig oder anders ausgedrückt bewährt oder unbewährt ist in der Gemeinde. Und Paulus sieht sogar einen notwendigen Prozess, dass dies offenbar wird. Die Kriterien für bewährt und unbewährt ergeben sich dann aus dem im Folgenden geschilderten Sachverhalt, Verhalten beim Herrenmahl. Die Bezeichnung Herrenmahl bedeutet übrigens dem Herrn gehörendes Mahl. Diese Bezeichnung macht deutlich, wer hier der Gastgeber ist, nämlich Jesus. Nicht die Gemeindeleiter, nicht die Ältesten. Jesus ist der Gastgeber des Herrenmahl, was wir gleich nachher halten werden. Wir sind seine geladenen Gäste. Und in Korinth wurde das Herrenmahl so gefeiert, dass die Christen täglich im Haus eines begüterten Gemeindemitglied zu einer gemeinsamen Mahlzeit zusammenkam, an die sich dann am Schluss das Herrenmahl anschloss mit Brot und Wein. Und nun urteilt der Apostel, dass die Feier der Korinther bei ihren Zusammenkünften gar nicht mehr die Bezeichnung Herrenmahl verdient, als Mahl, bei dem der Herr Jesus Christus der Gastgeber ist, weil es sich bei ihnen in Wirklichkeit nicht mehr um ein Gemeinschaftsmahl handelt, weil die Einheit nicht da war. Darum geht es immer und immer wieder in den Briefen. Die Einheit der Gemeinde, die ist absolut extrem als Priorität genannt. In Vers 21 begründet Paulus, warum er die Bezeichnung Herrenmahl nicht mehr angemessen findet. Es entspricht nach seiner Einschätzung nicht mehr dem Sinn des Todes Jesu und drückt keine tiefe brüderliche Gemeinschaft mehr aus. Und Paulus stellt hier dem Ausdruck das Herrenmahl, die Bezeichnung das eigene Mahl, gegenüber, bei dem jeder das Essen, das ihm gehört und das er selber mitgebracht hatte, verzehrte. Und durch dieses egoistische Verhalten wurde das Herrenmahl in seiner Bedeutung, in seinem Gemeinschaftscharakter verletzt. Das passte nicht zusammen. Das Verhalten vorher und das Verhalten beim Herrenmahl. Und Paulus gibt knapp, aber doch deutlich genug an, was die Gemeinschaft beim Essen der Korinther zerstörte. Die Gemeindeglieder, die zum Mahl zusammenkamen und ihre Speisen mitbrachten, warteten mit dem Essen nicht, bis alle versammelt waren, sondern fingen sogleich an, das Mitgebrachte aufzuessen. Aus dem Zusammenhang geht hervor, dass Paulus hier vor allem die reichen Gemeindeglieder im Blick hat. Die Armen, die Sklaven und Arbeiter, die tagsüber auf den Feldern waren und in den Minen oder sonst wo, die erst später kommen konnten, wenn sie mit ihrer Tagesarbeit fertig waren, die wurden eben dann vernachlässigt. Die konnten erstmal nichts mitbringen und kamen zu kurz bei der richtigen Mahlzeit. Sie wurden einfach übergangen. Und die Reichen fingen schon vorher an zu essen, die Armen konnten kein Essen mitbringen, aber die Reichen teilten nicht mit ihnen. Und so war der ganze Sinn des Herrenmahls war eigentlich hinüber. Und Paulus nennt vorwurfsvoll die Extreme. Der eine hungert, weil er nichts hat, der andere ist betrunken, weil er schon zu viel des Guten getan hat. Und die Kritik des Paulus richtet sich gegen die faktische Zerstörung der brüderlichen Gemeinschaft im ganz normalen Miteinander. Deutlich geworden durch das gemeinsame Essen. Und in den folgenden Fragen des Apostels klingt seine Entrüstung über diese Missstände und zugleich ein Vorschlag zu ihrer Behebung an. Wer zu hungrig ist, um den gemeinsamen Beginn der abendlichen Mahlzeit abwarten zu können, soll vorher daheim bei sich zu Hause den gröbsten Hunger stillen. Tatsache war, die Reichen schafften eine Spaltung in der Gemeinde dadurch, dass sie die Armen ausschlossen und unter sich blieben und bezogen die Armen, die wenig oder nichts hatten, nicht in die Gemeinschaft ein. So verstießen sie gegen die Liebe und gegen den Sinn des Herrenmahls. Wie kam es in Korinth zu diesen Missständen? Paulus wirft der Gemeinde Gruppenegoismus vor, weil die Reichen nicht die Bereitschaft zur brüderlichen Gemeinschaft mit den Armen hatten. Und es gab Leute in Korinth, die glaubten wohl, das Feiern des Herrenmahls durch Brot und Wein garantiert das Heil. Sie nahmen an, wenn die Sklaven und die Armen an dem Herrenmahl teilnehmen, das reicht für die. Darum geht es ja eigentlich. Ja? Dann haben sie, ist ihre Beziehung zu Gott in Ordnung und das ist das Allerentscheidendste, worum es eigentlich geht. Und das mit dem Essen vorher, die Gemeinschaft, das ist eigentlich nicht so wichtig. So nach dem Motto, was wollt ihr eigentlich? Ihr seid doch schon gesegnet durch Einnahme von Brot und Wein. Die Liebe untereinander, die Gemeinschaft, die Beziehung, das ist noch nebensächlich. So problematisch ist das dann nun auch nicht, ob ihr nun vor was zu essen kriegt oder nicht, ist doch egal. Aber Paulus betont nachdrücklich die Einheit vom Herrenmahl und das Ausleben der geschwisterlichen Liebe im gemeindlichen Miteinander. Jesus hat aus Liebe sein Leben für uns dahingegeben. Wer also beim Essen des Mahls die Gemeinschaft mit den Geschwistern zerstört und die Liebe zu den Brüdern verletzt, der verstößt gegen das wichtigste Gebot, das Jesus gegeben hat, nämlich, dass wir einander lieben sollen. So und jetzt zu uns. Herrenmahl soll also ein Ausdruck der Einheit untereinander sein. Deswegen sagt Paulus ja auch, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Natürlich bezieht sich das zuallererst auf die Beziehung zu Jesus. Ist doch ganz klar. Und dass wir wissen, was wir da tun, wenn wir Brot und Wein einnehmen. Aber es bezieht sich auch, und da lasst uns einander nichts vor, wäre das ein Widerspruch in sich selbst. Das geht nicht, ihr Lieben. Paulus sagt im Prinzip, das, was ihr jeden Tag im Umgang miteinander lebt, das soll sich im Herrenmahl ausdrücken. Das Herrenmahl reinigt uns nicht von unserer Schuld oder deckt auch nicht irgendeine Sünde zu, sondern ist Ausdruck der gereinigten und geklärten Beziehung zwischen dir und Gott, deinen Geschwistern und auch Mitmenschen. Das haben wir vorher zu tun und danach das Herrenmahl einzunehmen. Und Paulus weist auf die Gefahr der Heuchelei im Gemeindeleben hin, ganz einfach. Er will sagen, wie könnt ihr euch denn so lieblos verhalten und auf der anderen Seite glauben, dass Gott es durch die Einnahme des Herrenmahls auch noch zudeckt oder absegnet. Dann ist da noch ein anderer Aspekt drin, nämlich die Frage nach der Entwicklung, nach der geistlichen Entwicklung der Gemeinde. Ich behaupte, Gott kann der Gemeinde nicht wirklich Wachstum schenken. Die Gemeinde kann sich nicht gesund entwickeln und die Gemeinde kann nicht gesund wachsen, wenn wir nicht unsere Beziehungen in Ordnung gebracht haben, wenn nicht Einheit da ist. Egal, was früher lief, es darf nicht darum gehen, wer hatte Recht, wer hatte nicht Recht. Wichtig ist, ihr wollt, dass Menschen sich bekehren, getauft werden, dass das Reich Gottes immer größer wird und sich ausbreitet hier in Hirzenhain, der Region. Das ist viel wichtiger als die Frage, wer hat Recht. Und was hier drin steckt, ist, wie steht es wirklich mit unserer Vergebungsbereitschaft? Können wir wirklich das Alte ablegen? Sind wir dazu bereit? Und können wir dem anderen mit gutem Gewissen in die Augen schauen und von Herzen vergeben? Auch wenn dir Unrecht getan wurde. Wisst ihr, mir ist ja irgendwie so auch bewusst geworden, das Allermeiste oder eigentlich das, was ich Jesus angetan habe, ich Gabriel Jesus angetan habe, ist viel schlimmer als das, was andere mir angetan haben. Viel schlimmer. Und Jesus vergibt mir auch. Und ich mache mir das immer bewusst. Ich mache mir bewusst, Jesus, das, was du mir zu vergeben hast, ist viel größer als das, was ich meinem Nächsten oder meinem Bruder, meiner Schwester zu vergeben habe. Das steht in keiner Relation zueinander. Jesus hat viel mehr für dich getragen, hat dir viel mehr vergeben und hat die Strafe für dich getragen am Kreuz von Golgatha und für mich, sodass das in keiner Relation steht zu den, ich sage jetzt mal, manchmal sind das auch keine kleinen Sünden, manchmal sind es auch große Sünden. Trotzdem, ich will, dass Jesus mir vergibt. Und das, was er mir zu vergeben hat, ist viel mehr als das, was ich dem anderen zu vergeben habe. Können wir wirklich das Alte ablegen? Ja, wir können es. Dadurch, dass Jesus es uns vorgemacht hat am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hallo? Er wurde gemartert, er wurde gefoltert. Er hat Schreckliches erduldet. Für dich ist er da gestorben, ganz persönlich für dich. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und nicht die Juden haben ihn ans Kreuz geschlagen oder die Römer, wir haben ihn ans Kreuz geschlagen. Er ist wegen uns ans Kreuz gegangen, wegen jedem Einzelnen von euch und mir. Ja? Also das ist nicht irgendwas Abstraktes, was andere getan haben, sondern ganz konkret wegen dir und mir. Und ganz ehrlich, wenn ich könnte, würde ich meine Fehlerhaftigkeit, oder vielleicht würdet ihr es auch gerne, eure Fehlerhaftigkeit abstellen. Nur das ist nicht realistisch, das können wir nicht. Wir sind fehlerhaft, wir machen alle Fehler. Die Frage ist, gehen wir barmherzig miteinander um, mit den Fehlern der anderen? Wir sollen ein weiches Herz haben anderen gegenüber. Ein Herz, das sich bewusst ist, ich bin nicht besser als der andere, als die andere. Mir passiert es genauso, dass ich verletze, wie ich auch verletzt werde. Das ist Familie, ganz ehrlich, oder? Jeder, der Familie hat, weiß, dass es stimmt, oder? Man verletzt sich. Und die Frage ist, ist man bereit zu vergeben und nichts mehr anzurechnen und wirklich das zu klären und dann aber auch zu sagen, hey, weg damit, das war's. In dem Augenblick, wo du bereit bist zu vergeben und deinen Geschwistern wirklich nichts mehr anrechnest, entwickelst du dich weiter in deiner Beziehung zu Gott. Da gehst du ab wie eine Rakete. Und auch in der Gemeinde ist es genau dasselbe. Wir können uns nur geistlich gesund und in einer guten Weise weiterentwickeln als Gemeinde, wenn die Grundlagen stimmen, wenn Einheit da ist. Und das Familienleben funktioniert ja nicht, weil du oder der andere keine Fehler mehr macht, sondern weil jeder bereit ist, immer wieder neu anzufangen, auch wenn wir verletzt wurden. Das geht mir so als Pastor, das geht euch so, das ist egal. Nur so kann es funktionieren. Und ich möchte an das Wort Jesu aus dem Vaterunser erinnern. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Es ist schon schlimm genug, dass Jesus uns drohen muss, damit wir darauf reagieren. Solche harten Herzen haben wir oft, stimmt's? Und menschlich gesehen ist es sowieso oft schwierig, mit anderen klarzukommen, die ganz anders sind als du und ich. Das geht uns alles so, aber ist es nicht wunderbar, dass gerade dieses weltliche Gesetz, dass jeder am besten so sein soll wie du und ich, dass dies in der Gemeinde außer Kraft gesetzt ist. Deshalb, weil wir so unterschiedlich sind und Gott gesagt hat, zieh dich nicht aus der Gemeinschaft zurück, sondern bleibe dort und halte die Unterschiedlichkeit und deine eigene Fehlerhaftigkeit und die deiner Geschwister aus. Deshalb geht das nur mit Vergebung, mit der Bereitschaft und dem Flehen vor Gott, hilf her, dass ich lerne, schnell und tief zu vergeben, damit daraus kein Riesenschuldenberg wird, den du selber auf dich lädst und der zwischen dir und deinen Geschwistern vielleicht jahrelang steht und letztendlich zu einem Riss in der Gemeinde oder in der Familie führt. Die Andersartigkeit auszuhalten und dich nicht zurückzuziehen, geht nur durch diesen Lebensstil der Vergebung. Wo jemand versucht, dieses Prinzip außer Kraft zu setzen und von sich selber oder anderen Perfektionismus erwartet, geht es schief und wir fangen an, uns innerlich und äußerlich zu distanzieren, weil wir nicht mehr das Prinzip der Gnade und Barmherzigkeit, sondern des Gesetzes leben. Und das soll nicht so sein. So, das war die Botschaft heute Morgen.